Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und wie immer haben wir viel zu besprechen und heute machen wir das auch in größerer Runde als sonst üblich, denn wir sind heute zu viert und wir stellen einfach mal, gehen direkt rein und begrüßen dich. Hallo David.
Hallo. Grüß dich, Emanuel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du da bist und der Wichtigkeit der Folge absolut angemessen, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Gedanken und schauen aber jetzt auch nach Thailand, denn Marco ist auch am Start. Hallo Marco.
Gute.
Und der Matthias komplettiert das Gesamtbild. Gute Matthias.
Gute, ihr drei.
Ja, um einmal kurz den Überblick über die Folge zu geben. Wir haben spätestens nach gestern viele Themen, werden uns aber immer, wie ihr das von uns gewohnt seid, so kurz wie möglich und so lang wie nötig halten. Und unsere Pflöcke, die wir heute einschlagen, sind einmal das Thema Führung in der Mannschaft, das Thema Sturm, Personal generell und natürlich müssen wir auch über Dino Toppmöller und in dem Zuge auch über Markus Krösche sprechen, inwieweit da auch Verantwortungen liegen. Okay, alle sind super enttäuscht. Wir sprechen einfach mal kurz und über unsere Gefühle, unsere Eindrücke nach dem Spiel gestern. David, wie hast du das Spiel erlebt? Wie ging es dir damit? Lass uns einfach mal an deinen Emotionen teilhaben von gestern Abend.
Eigentlich wäre ich im Stadion gewesen in Leipzig, weil von Berlin ist das eigentlich immer eine Mussreise für mich. Auch wenn die letzten Jahre immer sehr, sehr dann doch überschaubar vom Ergebnis waren. Diesmal konnte ich leider nicht dabei sein. Hab's auf der Couch verfolgt und war eigentlich nach 5 Minuten total ernüchtert, wie glaube ich viele von uns, dass es wieder so losgeht, weil es zuletzt zu oft passiert ist, dass man sich auf den Gegner eigentlich vorbereiten konnte, auch ein bisschen länger vorbereiten konnte und nach 5 Minuten ist eine komplette Spielphilosophie am Hintern dabei weiß man doch eigentlich, man kann sich doch auch mal Gegner einstellen. Und dann kommt doch wieder ein langer Pass und klar, es passieren dann Fehler. Fehler passieren immer, sonst würden ja nie Tore fallen. Aber ja, es war wieder ernüchternd und das Schicksal nahm seinen Lauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass es so hoch ausgefallen ist. Sonst würde man wahrscheinlich nicht so ernsthaft jetzt auch über das Thema reden. In jeden Gruppen, Chatgruppen, man kann es ja verfolgen, was überall los ist. Also bin ich sehr dankbar, dass es so hoch ausgefallen ist. Sonst würde man wieder vieles unter den Teppich kehren und da wieder was Schönes sehen und dort was Tolles sehen und dann sagen, ja, war da doch nicht so schlimm. Es war aber schlimm.
Ja, schön gesagt, schön formuliert, finde ich genau richtig. Das war so, ich finde, es waberte schon in den letzten Wochen immer mal wieder so unter der Oberfläche und dann gab es aber auch wieder ordentliche Spiele, wo man dann im Nachhinein nicht sagen kann, alles scheiße. Und jetzt war es wie so ein Dosenöffner im negativen Sinne gestern. Matthias, wie hast du es erlebt? Wie sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja schon immer sehr, sehr positiv gestimmt. Aber natürlich hat man nach so einem Spiel einfach eine Riesenkrawatte. Und wie David das schon gut erzählt, wenn man wiederholt, ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon hatten, wieder so pennt in den Anfangsminuten, ja, dann ist das Spiel ja schon wieder direkt ein anderes, ja. Das ist halt für mich unbegreiflich, ja, was dann auch bei einem 2-0 noch passiert, wie Collins da also wie Collins da das Tor aufmacht, also das passiert, ich habe es schon ein paar Mal in verschiedenen Gruppen gelesen, das ist dann nicht mal Kreisliga-Niveau, wie er das dann macht. Plus die anderen drei, die in der Mitte stehen, die dann den einen Mann nicht verteidigen können, ja.
Du kannst schon im Mittelfeld faulen. Du kannst schon im Mittelfeld einfach faulen.
Ja. Du musst sogar.
Da will ich noch ergänzen. Genau. Das ist auch ein Thema. Eines der wenigen guten Sachen, die ich erwähnen kann heute, ist, wir sind die zweitfairste Mannschaft der Bundesliga. Ja. Willkommen. Dankeschön. Ja,
super.
Und du musst bei diesen 2-0, du schießt gegen die Latte, theoretisch machst du es 1-1, du musst dann faulen. Du musst kein hartes Foul, du ziehst dann die gelbe Karte, fertig. Das ist ganz normal. Das ist unglaublich.
Ja.
Und jetzt kommt aber ein Punkt, Dino erwähnt das in der PK danach. Ja.
Mhm. Aber was
Matthias,
willst du damit
sagen,
also Dino erwähnt es in der PK danach, dass er sich jetzt nicht vor die Mannschaft stellt, diesmal?
Ja, ich will behaupten, das ist bekannt und es wird ja dann scheinbar auch angesprochen. Dann liegt das an der Unerfahrenheit der Spieler oder an der Dämlichkeit der Spieler, ja? Ist jetzt nicht so, dass das dann, also es wird ja Dino immer vorgehalten, dass da gar keine Emotionen sind oder er komplett halt fehl am Platz ist mit seinem Fußballwissen.
Mhm. Jetzt können wir vielleicht schon anhand dieser Situation so die Brücke schlagen und da bin ich gespannt, was Marco dazu sagt, aber man stelle sich vor, Kevin Prinz Boateng ist in der Situation im Mittelfeld, der kriegt da vielleicht sogar eine dunkelgelbe Karte, aber er kriegt eine gelbe Karte und steht vielleicht nochmal kurz über dem Gefaulten und sagt, du, nächstes Mal tut es noch mehr weh und da hast du dann einfach einen Führungsspieler, der vorangeht und der allen dann einfach auch mal klar macht, wie hier heute aufgetreten wird. So, das ist die Benchmark und es fehlt dieser Mannschaft an Führung und Marco, da würde ich dich einmal bitten, reinzugehen. Das ist ja auch ein Thema, was du hast und siehst.
Auch das hat Dino Topmüller in der PK nach dem Spiel angesprochen, dass ihm das Foul, das Signal von Christensen dann irgendwann zu spät kam, wo er sich die gelbe Karte abgeholt hat. Ja, okay, wir haben mit Christensen einen Spieler, der das mal kann, aber du kannst aber generell die Restverteidigung sollte nicht davon abhängen, dass du ein Foul begehen musst.
Ist ein Punkt, ja.
Also da, wenn das deine einzigste Option ist, dann hast du geschlafen.
Ja, aber ich finde nicht, das Foul gehört zum Spiel. Das ist ein taktisches Mittel.
Absolut. Das darf das letzte Mittel sein, aber es soll nicht das Erste sein.
Okay, Matthias möchte da direkt reingehen.
Genau, das Mittel müsste sein, du machst den Fehler, ich bügel ihn aus. Das müsste das Thema sein.
Genau.
Und das sieht man nicht in der Mannschaft.
Genau. Und das hat man gestern aber bei Leipzig gesehen.
Ja, schlimm genug.
Siehst du bei den Bayern, die jagen jeden Spieler.
Ja.
So, jetzt können wir uns natürlich an diesem Tor kann man schon viel festmachen. Das ist das taktische Foul ist für mich noch nicht mal das letzte Mittel der Wahl. Wir haben es eben schon gesagt, Collins verhält sich da einfach wie ein Depp, unfassbar, und dann wird in der Mitte auch noch geschlafen. Also das sind nochmal zwei Schranken, die es vor diesem Tor geben muss. Und die erste hätte schon ein taktisches Foul sein können. Jetzt können wir uns aber keine Führungsspieler backen, aber offensichtlich ist es ja zumindest so, dass alle verunsichert sind. Das fängt bei Zetterer an, das siehst du bei Koch. Das sind die und Christensen irgendwie, das siehst du so, das sind immer die, die genannt werden, wenn es irgendwie gut läuft und die gehen voran und bla, aber das ist für mich war eigentlich der letzte richtige Leader dann vielleicht Seppelrode, den diese Mannschaft mal hatte. Und was machen wir jetzt damit? Weil du siehst es ja, die Unsicherheit. Du siehst es in der Bundesliga, jetzt haben wir richtig auf den Sack bekommen. Wir bekommen in der Champions League richtig auf den Sack, regelmäßig. Was machen wir damit?
Na, es scheint ja so, dass die Statik im Team überhaupt nicht stimmt. Also, und das könnte man fast schon wieder auf einen Schritt zurückgehen und gucken, was ist in der Kabine eigentlich los? Du hast gesagt, Seppelrode war der letzte Führer in dem Team, innerhalb der so ein bisschen das Team zusammengehalten hat. Ich glaube sogar, dass ein Kevin Trapp da zuletzt auch noch relativ viel dazu beigetragen hat, durch seine Fähigkeit, mehrere Sprachen auch zu sprechen, Spieler zu integrieren. Also zum Beispiel, wenn ich mir Bajoya gestern anschaue, der wirkte total entkoppelt vom Team. Der trägt ja eigentlich auch gar nichts mehr zum Spiel bei. Ich würde mich würde mal interessieren, hat der überhaupt auch ein Standing noch in der Gruppe da selbst? Ja. Und es ist unheimlich viel Umbruch da. Ich glaube, dass viele Spieler mit sich selbst beschäftigt sind, dass irgendwie, man muss ja mal sehen, wie da auf dem Spielfeld auch getobt und geschimpft wurde und sich gegenseitig angegangen wurde. Und das scheint ja auch den Spielern bewusst zu sein, dass stets wiederkommende Fehler irgendwie nicht abgestellt werden können. Und weiß der Henker, warum das passiert? Ich glaube, es kommt aus einer Dynamik, aus einer Teamdynamik vor allem heraus, aus einem nicht vorhandenen Mannschaftsgefühl, aus vielleicht auch eine falsche Ansprache innerhalb der Kabine von den Führungspersonen. Und da nehme ich den Trainer vor allem mit rein. So wie die Mannschaft sich dann immer kurz nach der Pause präsentiert, ich meine nach der Pause vor allem, diesmal hat es 1,5 Minuten gedauert, bis das 3-0 gefallen ist, sorry, also wo ist die Mannschaft da? Ja, was gibt der Trainer einem in der Kabine mit? Da muss doch eigentlich der Satz kommen, macht nochmal eine Bude und dann kann das Spiel vielleicht nochmal kippen, ja, vielleicht. So war es zumindest früher, aber da hatten wir auch andere Spielertypen, die vielleicht nicht qualitativ so hochwertig waren, aber eine andere Qualität mit reingebracht haben, eine mentale Qualität.
Ja, Teamdynamik in der Kabine ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Und ich glaube, man hat oder ist dabei, die Neuen sind, die haben keine eigene Führungspersönlichkeit. Man hängt sich immer noch sehr an Chandler auf. In jedem Interview, wer ist der Motivator, wer hält die Kabine zusammen? Chandler. Die Zeiten von Chandler sind aber vorbei. Der hilft dir nicht mehr. Der hilft dir als im Staff und so, das wäre der ideale Posten für ihn wahrscheinlich. Aber im Team ist er nicht mehr.
Der spielt ja nie, das ist kein Spieler, an dem sich die Mannschaft aufrichten kann auf dem Platz. Du brauchst ja auch einen, auf dem du dich auf dem Platz verlassen kannst, der immer den Ball haben will und was Gutes damit macht. Und das kann Chandler nicht leisten. So.
Und du hängst dich immer noch am Chandler auf. Das geht nicht. Aber die neuen Spieler verlassen sich da auch drauf.
Matthias, du möchtest da was zu sagen.
Ja, also mein Gegenargument wäre ja, warum hat es dann letzte Saison funktioniert? Ist es nur ein Kevin Trapp? Ich glaube, es könnte Thema sein, Bajoya wäre jetzt ein gutes Beispiel. Diese Franco-viele Philosophie so ist, schwächt ja aktuell so ein bisschen ab. Also Etikette ist weg. Wen hat er jetzt noch als Kopane im Team? Ja, ist schon ein Thema wahrscheinlich. Ja, Santos genauso. Was ich jetzt auch noch Dino ankreiden würde, ist auch, du nimmst ein Batshuayi komplett aus dem Kader. Vernichtest du damit einen Spieler. Dann machst du das mit Vahi. Dann holst du Batshuayi wieder zurück. Auf einmal soll er der Heilsbringer sein. Ja? Dann musst du einen Gangkampf spielen, der eigentlich auch schon vor einem Jahr komplett raus war. Das ist dann halt auch, da verunsicherst du ja auch jeden Spieler mit so einem komischen Hin und Her. Dahoud war komplett weg. Jetzt sind wir froh, dass wir ihn haben. Das ist halt auch sehr... Das ist schwierig. Wer soll sich da etablieren als Spieler?
Ja. Und gerade auch in dieser Führungsposition. Wer ist diese Führungsposition in dieser Kabine?
Jetzt würde ich dagegen halten. Die ersten, die, also wenn jetzt Dahoud weiterhin außen vor wäre, kreiere ich jetzt den Fall. Wenn jetzt, was weiß ich, irgendein anderer Spieler keine Chance mehr bekommen würde, also sagen wir mal, Batshuayi wäre einfach konsequent weiter außen vor, so was weiß ich, dann würde man doch Topmüller vorwerfen, ja, was ist denn mit denen? Die kriegen ja keine Chance. Die anderen bringen es ja gerade auch nicht. Warum nicht mal wieder einen Batshuayi reinstellen? So. Also,
da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir, Manuel.
Und das Konkurrenzdenken und du kannst dann auch sagen, ja gut, dann nehme ich den jetzt rein und dann muss der andere, der jetzt irgendwie monatelang im Kader war, einfach mal gucken.
Nee, da bin ich voll bei dir und ich glaube auch, dass das Prinzip in der Bundesliga-Mannschaft, dass es Spieler gibt, die sich...
David, dann Marco.
Yeah. Okay, sorry. Das ist die Überschneidung dadurch, dass Marco in Thailand, ich in Italien sitzen, sorry, ein bisschen durcheinander. Nein, also ich bin voll bei dir, Emanuel, weil ich einfach glaube, das gehört zu einer Bundesligamannschaft dazu. Du hast einen Kader, der meist über 20 Spieler einfach beinhaltet. Da ist ein Konkurrenzkampf da. Wir haben einen größeren, breiteren Kader auch im Grunde wegen Champions League, wegen drei Wettbewerben, war ja mal gedacht. Und da muss es einen internen Konkurrenzkampf geben. Natürlich ist der Trainer der Verantwortliche dafür, dass die Balance stimmt, dass mal ein Spieler es auch wieder auf die Bank schafft, der vielleicht mal eine längere Zeit draußen gesessen hat, um ihm zu motivieren und ihm zu zeigen, du hast gut trainiert, du hast eine Chance verdient, vielleicht kriegst du auch ein paar Minuten und musst dich beweisen. Ja, und beim Moderhut hat es meines Erachtens ganz gut geklappt, auch wenn es vielleicht gestern nicht so das Topspiel von ihm war. Aber ich glaube, dafür brauchst du solche Spieler und dafür musst du auch dementsprechend musst du deinen Kader auch zusammenstellen. Und von jemandem wie Batshuayi und sowas erwarte ich eigentlich auch, dass er gerade mit der Erfahrung, die er hat, dass seine Eitelkeit nicht im Wege steht, sondern dass er Präsenz zeigt, wenn er gebraucht wird.
Und er hat sich auch den Elfmeter genommen letzte Woche und den schön reingespeist und auch ein ordentliches Spiel letzte Woche gemacht. Also ich finde, die Aufstellung oder den Startplatz gestern hat er sich, wir sind nie nah an der Mannschaft, aber das, was ich gesehen habe letzte Woche von Batshuayi, hat dann meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, dass er gestern gestartet ist. So. Und das ist echt ein Alarmzeichen, dass Wahi wieder nicht im Kader war. Also was ist los mit dem Jungen? Dino Topmöller weiß auch, dass er da Geld verbrennt oder beziehungsweise Krösche in eine schlechtere Laie-Verkaufssituation im Winter bringt, wenn da der Top-Stürmer in Anführungszeichen zwei Wochen lang nicht im Kader ist, obwohl er fit ist. Marco, du warst dran.
Batshuayi und Dahoud zum Beispiel sehe ich anders, weil Dahoud ist ein klarer Abgangskandidat. Da hat sie ja auch diese Spiele jetzt nichts geändert. Und klar kann er wieder auf die Bank kommen und so, aber diese Säule als Startelf-Kandidat, gut, wenn alle Stücke reißen und alle verletzt sind, okay, aber sonst ist es einfach, der ist weg, so oder so, der ist nächsten Sommer weg. Und das ist, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, wie das gehandelt wird im Moment.
Ja, aber was hätte denn Topmöller anders machen können sollen? Also du hast Larsson, der war weg, der war angeschlagen. Skiri war lange verletzt.
Das ist auch eine Sache.
Also kannst du ja keine Spieler backen.
Ja, aber Skiri ist medizinisch gesehen anscheinend spielfit. Das ist die Aussage. Also dann kann ich ihn nach einer Woche Pause, wo er trainiert hat, doch wieder bringen, oder nicht? Das ist auch der einzigste Sechser in diesem ganzen Kader.
Ich höre raus, das ist dir zu wenig. Kann ich auch verstehen.
Ja.
Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, warum sind denn so viele Spieler außer Form? Warum gibt es dann keine Verbindung mehr? Also wir haben Bahoya zu Beginn der Saison, war der auch hochgelobt. Also der junge Sturm da zusammen, da mit Uzun. Uzun macht 5 Spiele hintereinander, trifft 5-mal hintereinander. Dann hast du Collins, der in der Nationalmannschaft eine Präsenz, also zumindest auftreten durfte eine Halbzeit nach diesem Spiel. Nach diesem Spiel nie mehr wieder an diese Form anknüpfen konnte, die er vorher gebracht hatte. Ich frage mich halt, bitte? Larsson, ja, genau dasselbe Beispiel.
Ebenfalls.
Ja. Und ich meine, dass man mal in eine Delle reinrutscht, ist okay, aber dass plötzlich alle in eine Delle reinrutschen, das kennt man eigentlich nur aus dem Abstiegskampf.
Mhm. Man darf auch nicht, also du hast gerade die Spieler angenommen, genannt, also mit Formschwäche. Ich habe mir jetzt kurz parallel mal so aufgeschrieben, wer hatte diese Saison, wer kam aus einer Verletzung oder wer hatte schon mit Verletzung zu tun. Also Lange hatte Götze noch mit der Verletzung zu tun aus dem Tottenham-Spiel. Larsson, Uzun, Burkacz, Giri, jetzt Batshuayi. Außer Form Collins, Bahoya und beide Torhüter, muss man irgendwie auch klar sagen, Cetera und Santos. Also es hat dem Cetera auch nicht gut getan, dass er da rausgenommen wurde. Und Santos hat sich gut getan, dass er reingeworfen wurde. Also gut, ist immer ein bisschen Glaskugel. Aber sowas zu tun, ist aus heutiger Sicht kann man sagen, war es vielleicht zu früh, zu mutig von Topmöller, dann Santos wieder reinzunehmen. Aber ja, da kannst du dran fühlen, wie man so schön sagt, wie groß die Verunsicherung ist. Und dass uns jetzt kein 19-, 20-jähriger Bahoya dann jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt, auf dem Flügel, ist irgendwie auch klar. Knauf ist ja auch noch verletzt, oder? Ja. Ja, nicht verletzt, aber krank gerade so. Also
naja, aber in anderen Mannschaften funktioniert es ja auch, dass dann
eine Sache, wir waren ganz am Anfang der Folge.
Sorry, Manuel, go on.
Sag's nochmal, bitte.
Nein, ich meine nur, weil du jetzt sagst, man kann jetzt nicht die Last auf die Schultern von Bahoya legen, da gebe ich dir ja recht. Der muss ja auch getragen werden durchs Team. Und in Leipzig hast du es ja gesehen, das ist ja auch ein relativ junges Team. Und Matthias, du hast vorhin gesagt, wir sind die zweitfairste Mannschaft.
Das Jungs,
weißt du, wer die fairste Mannschaft ist? Das ist Leipzig. Und ich meine, das ist ja wohl, es zeigt so deutlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Teams. Und ich habe es im italienischen Fernsehen gesehen, das Spiel. Ich habe zwar, das hatte einen englischen Kommentator auch noch dabei. Der hatte dann gesagt immer, wo kommen diese ganzen jungen Spieler eigentlich her? Naja, letztlich machen die auch nichts anderes. Die werden nicht in Leipzig gezüchtet oder irgendwie großgezogen, sondern die werden auch aus Frankreich oder sonst wo hergeholt. Aber da ist wahrscheinlich da funktioniert gerade die Integration anders. Da ist das Vertrauen in Spieler anders. Da gibt es so einen Schlager im Team von Leipzig, der führt dann die Jungen dann auch mit. Und oder wie sie alle heißen, die Leipzig dann auch im Team hat. Also ich finde, das ist eine gute Mischung, die gerade hinbekommen. Und Emanuel, wir hatten es gestern auch noch mal ein bisschen getextet gehabt. Das ist schon eine starke Truppe, die haben. Also man kann schon 20-Jährige oder 19-Jährige da reinwerfen und die können Dinge leisten und können super sein. Aber im Grunde stimmt, da muss die Statik stimmen. Nochmal, ich komme wieder auf dieses blöde Wort zurück. Die Statik stimmt bei uns nicht.
Ja. Matthias, der Statiker, will auch was dazu sagen.
Ja, aber du musst schon sehen, diese jungen Spieler bei RB sind halt andere als gescheiterte Spieler aus Frankreich. Ja. Also, oder Etiquette war auch ein Spieler, der nicht auf sein Level kam. Bai hatte schon was, hat dann Downfall gehabt, dann konnten wir ihn verpflichten. Leipzig kauft halt Spieler, die gerade auf dem Peak sind oder in dieser krassen Kurve nach oben, ja. Und sehr viele Spieler von denen, die gestern da gut performt haben, die wird man, denke ich mal, in England sehen oder in der Weltspitze sehen. Und aber natürlich, Leipzig, Willi Orban ist das beste Beispiel. Er spielt gefühlt 20 Jahre bei diesem Verein und immer zeigt immer Leistung für diese Spieler. Das ist halt ein Punkt, den David beschreibt. Ja. Es gibt diese etablierten Spieler. Seiwald ist auch ein Thema. Der tiefe Sechser, hatten wir vorhin darüber, Marco. Der fehlt bei uns. Das ist eine Drecksau. Der hält den Laden da zusammen. In der Heatmap, der stande gestern fast, hat er einen offensiven Libero gespielt. Zwischen den zwei Innenverteidiger.
Ja.
Das Dahoud hat oder vielmehr, unsere zwei Innenverteidiger haben 20 Meter auseinander gestanden. In der Mitte war dann Dahoud noch, oder sollte Dahoud dann absichern, der dann viel weiter vorne stand.
Ja, das ist halt so. Das ist, da da ist immer meine schöne Forderung vom Holding Midfielder. Das ist seit Jahren, ich weiß nicht, warum da Kröche nicht reagiert, warum er da so andere Präferenzen hat und meint, er könnte Dahoud, Larsson und weiß ich wen umfunktionieren. Irgendwann muss man einsehen, dass man das nicht klappt. Da muss man auch über seinen Schatten springen und sagen, hey, die Idee war gut, aber das geht halt nicht.
Also wenn du jetzt Trainer wärst, was würdest du machen? Wie würdest du umstellen?
Tja, in der Situation? Schwer zu sagen. mit den Verletzten und so. Weiß ich es nicht. Wüsste ich es nicht. Weil du hast nichts. Du hast einfach nichts.
Wir brauchen auf jeden Fall, und da sind wir wieder bei dem Thema, und das kann man wieder an den beiden Mannschaften festmachen, Frankfurt und Leipzig. Letzte Saison hat bei Leipzig gar nichts geklappt, weil das schon so ein Haufen war von Leuten, da war klar, der eine und der andere geht und Xavi ist sowieso der Beste hier und bla bla, ich bin hier schon so der kleine Maradona. Da hat überhaupt nichts mehr gepasst. Und das ist dann sportlich der Mannschaft auch komplett auf die Füße gefallen, die bestimmt besser hätte spielen können, aber es hat mannschaftlich und wahrscheinlich auch zwischenmenschlich überhaupt nicht funktioniert. Und eine große Portion dessen spüre ich auch gerade irgendwie bei uns. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schlunk in der Mannschaft ist, dafür bin ich zu weit weg, aber es ist zumindest keine gute Dynamik gerade da. Und
also wenn ich
Dino Topmüller wäre, würde ich, glaube ich, einfach auf defensive Stabilität jetzt setzen. Ja.
Ja.
David.
Nee, wollte ich gerade, gut, dass du diesen Satz noch gesagt hast. Ich glaube, dass er zu sehr gerade versucht, sein Spiel durchzudrücken, auf Teufel komm raus, statt sich der Situation anzupassen. Und ich finde, Neapel war zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass er plötzlich angefangen hat, nicht mehr zu gucken, was er spielen kann, sondern wie er sozusagen den Gegner in seine Schranken weisen kann. Also wir haben ein 0-0 erzwungen, da haben wir auch noch ein bisschen Glück gehabt dabei. Es hätte sicherlich auch anders ausgehen können mit einer Bude für Neapel, aber wir hatten am Ende dann auch noch mal eine Chance gehabt, die sich erarbeitet hat. Aber ich glaube auch, es geht jetzt erstmal darum, wieder Stabilität und zu bekommen und nicht mit diesem Gefühl reinzugehen, wir fangen nach 5 Minuten die erste Bude und wir gehen mit mindestens 5 nach Hause. Also, und das ist gerade, dass ich glaube, das nagt an allen. Das nagt nicht nur an den Torhütern, das nagt an allen Abwehrspielern, und wenn vorne keine Entlastung kommt, das nagt im Grunde im ganzen mannschaftlichen System. Und ich glaube, da gebe ich dir, wie gesagt, nochmal voll recht. Stabilität, die Null muss her. Also vielleicht mal ein bisschen anders denken als wir bringen jetzt unser System einfach mal weiter durch. Das wird schon mal irgendwann wieder erfolgreich sein.
Ich sehe es halt nicht in dieser Mannschaft, dass sie das konstant über mehrere Spieler hinkriegen.
Also ich finde, Neapel sollte immer wieder jetzt gerade so eine Art Rettungsanker sein, weil das war eine starke Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft. Und da haben wir die Null gehalten. Und da hat die Mannschaft, also Frankfurt, sich doch selber bewiesen, wir können es. So. Das wird dann bestimmt auch kein schönes Spiel zu Hause gegen Augsburg, wenn man sagt, man geht da so rein. Aber dann kriegst du auch keine doofen, schnellen 2 Tore. Da bin ich mir auch sicher. So, Matthias.
Ja, also wenn man aber halt Neapel betrachtet, die Abwehrformation war genau die gleiche wie gestern, ja.
Ja.
Dazu hast du sogar offensiver eigentlich gespielt mit Lars und Chaibi und Götze in der Zentrale, ja. Also die Grundvoraussetzungen waren ja gleich. Dann geht's dann eher um Proformen.
Oder Aufgabenstellung.
Kopf, Psyche.
Ja, Aufgabenstellung.
Ja.
Ja. Aber Collins, mach die Mitte auf, damit der Stürmer halt an dir vorbeilaufen kann. Hat er bestimmt nicht gesagt, ja, so.
Ja.
Da sind wir nochmal bei dem, ich würde fast sagen, dem Thema dieser Saison schon, bis hierhin, Entwicklung. Ich weiß noch, wie wie Mats Hummels gegen Italien bei der Euro 2012 eingedreht wird und dann kommt die Flanke auf Balotelli und es fällt, ich glaube, 1-0 ist es, der Kopfball. Und das ist so billig, wenn man so denkt, boah, Alter, der war doch zu dem Zeitpunkt auch schon Bundesligaspieler und Champions League-Spieler. Und Collins hat jetzt auch einen Länderspieleinsatz gehabt und der kann ja auch Fußball spielen. Der spielt sein Leben lang Fußball auf professionellem Niveau jetzt. Und das wird dem nicht mehr passieren. Das ist halt die Sache. Das wird dem nicht mehr passieren.
Das glaube ich nicht, weil das ist gerade die Formkurve von Collins ist schon seit Wochen eher Richtung Downfall.
Und gerade ist noch so ein junger Spieler. Du hast so viele Dellen in der Entwicklung von jungen Spielern. Ich wohne ja in Köln. Hier reden alle über Elmala. Der wird noch in dieser Saison seine Leichtigkeit verlieren. Und dann, weil er ein junger Spieler ist. Das ist so normal.
Gebe ich dir recht. Aber im Moment geht es erstmal nur um kurzfristig. Und da müssen andere einfache Lösungen gefunden werden. Nicht eine Systemumstellung, mal Dreierkette, mal Viererkette, mal ein Mix aus Dreier-, Vier-, Fünferkette. Nein, gib den Jungs klare Aufgaben. Das machst du, das ist dein Raum, den verfolgst du, keine Ahnung. Klare Ansagen.
Ja.
Und nichts weiter. Keine Experimente mehr.
Bin ich voll bei dir. Aber ich bin mir auch sicher, dass Dino Topmöller nicht gesagt hat, du, dann mach die Innenseite ruhig auf, dann stellst du den Passweg in die Mitte besser zu. Weißt du, wie ich meine?
Harder hat den Pass gespielt. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich weiß jetzt nicht, wie Harder der starke Fuß ist. Weil es könnte durchaus sein, weil zum Beispiel bei Doan sagst du auch, mach die Innenseite zu und lass außen, weil außen kommt er so oder so nicht vorbei, weil mit rechts kann er nichts.
Ja.
Ein Tod musst du sterben.
Ja, aber du machst die Mitte zu. Weil das wird gefährlicher. Das ist so gesetzt wie...
Ja, aber wenn er einen starken rechten Fuß hat und hinzirkelt, weiß ich nicht.
Dann lässt du den trotzdem nicht bis zum Tor laufen.
Also Marco, wenn du am Ende dieses Tor schön reden kannst, dann bist du ein Überzeugungskünstler.
Ich weiß nicht, was die taktische Anweisung war. Ich weiß nur, dass Collins seit Wochen außer Form ist.
Ja.
Und er darf eigentlich nicht spielen. Du hast aber keine Option, weil du hast ein anderes System geplant. Du hast nicht mehr mit Dreierkette geplant. Du hast keine Innenverteidiger mehr.
Ja, wir schweigen uns manchmal an, weil wir auch ein bisschen ratlos sind. Aber ich finde, es muss ja irgendwas auch geben, wie man jetzt durch diese Wochen kommt bis zur Winterpause. Und was sind eure Ideen dazu? Also, dass sich rückbesinnen auf Ordnung, einzelne klare Ansagen, Aufgaben für Spieler und einfachen Fußball spielen, wenn man das so nennen möchte. Wer ist das? Was sagt ihr?
Würde ich mitgehen.
Bleibt nichts übrig.
Ja. Und zeitgleich sollte Dino Dortmüller und Markus Krösche sich hinsetzen und überlegen, was sie spielen wollen, welches System, welche Spielweise und dafür die richtigen Spieler holen. Nicht, wir holen diesen Spieler, weil dieser Spieler eventuell mal mehr Profit bringt, egal ob er in die Mannschaft passt oder nicht.
Ja, jetzt kommen wir natürlich ein ganz anderes Thema zu sprechen.
Ja, wir hatten es kurz im Vorgespräch.
Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ein anderes das ist ein anderes Gesprächslevel, auf das wir uns jetzt bewegen, wenn wir sagen, welche Philosophie steht dahinter in Bezug auf, holen wir Spieler, die ins System passen, oder holen wir Spieler, die einen Marktwert kreieren und um dann wieder zu veräußern. Dann drehen wir uns auch, kommen wir wieder auf das Identitätsthema, wir kommen auf so vieles. Es öffnet, glaube ich, ein ganz riesiges, großes Feld. Und ich weiß auch nicht, ob richtig Klarheit darüber herrscht, was, ich glaube, unsere Erwartung ist eine andere als die zum Beispiel, die ein Herr Grösche hat oder vielleicht auch ein Dino Toppmöller. Ich habe so das Gefühl, dass da gehen die Erwartungshaltungen sehr auseinander. Wir sind alle noch getrieben aus einer wunderbaren Zeit von 2022. Ja, wir haben tolle Stürmer in der Zwischenzeit erlebt, die wir für viel Geld verkauft haben. Das sind alles Erlebnisse, und ich hatte mir eh schon zu Beginn der Saison, also jetzt nicht, weil ich das Glas immer halb leer sehe, ganz im Gegenteil, ich bin auch sehr Optimist, aber irgendwie habe ich mir gedacht, die Party kann doch nicht ständig so gut gehen. Also ich wünsche es mir natürlich, aber irgendwann muss man auch mal vielleicht einen Flop kaufen, und der scheint es ja jetzt, ich würde mir immer noch wünschen, dass es anders ist, weil es immer so böse ist, einen Spieler als Flop dann darzustellen, weil der vielleicht auch alles tut, um erfolgreich zu sein, aber es irgendwie einfach nicht schafft, sich da durchzubeißen, oder das System stimmt nicht. Davon haben wir ja auch immer profitiert, dass so Spieler wie Kostic kamen, die in anderen Mannschaften nicht funktioniert haben, aber bei uns dann funktioniert haben. Also das ist immer so, man ist dann so schnell mit so bösen Worten. Aber was ich nur sagen will, ist, es sind, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Philosophien, die jetzt aufeinander prallen. Gefühle, der Trainer wird in Frage gestellt, man schimpft darüber, dass man einen super Trainer, der jetzt bei Liverpool im Gespräch ist, hat vom Hof gejagt. Es ist also riesig was in Bewegung. Und ich finde überhaupt, dass darüber gesprochen wird, ist enorm wichtig. Deswegen nochmal zurückzukommen zu meinem Anfang. Ich bin so froh, dass wir 6-0 verloren haben auf gewisse Art und Weise, um darüber dann halt auch zu reden.
Mhm. Das hast du schön gesagt, ja. Finde ich ein gutes.
Eigentlich gibt's da nichts dazu zu fügen.
Ja. Dann sind wir, wenn niemand mehr was hat, vielleicht sogar schon am Ende dieser Folge angekommen. Es sei denn, jemand hat noch was, was er sagen möchte. Aber ich fand das ein sehr schönes Schlusswort.
Ich würde auch sagen, wir können so gut rausgehen.
Ja.
Dann sind wir trotz dieser wahnsinnig großen Menge an Redebedarf mit 37 Minuten doch wieder mal sehr human geblieben und haben euch in aller gebotenen Kürze und doch auch Ausführlichkeit hoffentlich etwas mitgeben können, zumindest zum Nachdenken, zum Diskutieren. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, David, dass du heute mit am Start warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke für deine Gedanken, für deine Einschätzung, und gerne wieder. Du bist jederzeit herzlich willkommen in dieser kleinen, feinen Runde.
Danke. Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich das nächste Mal bei nach einem anderen Spiel.
Vielen Dank dir. Und dann sage ich natürlich auch den anderen beiden, Marco, Matthias, vielen Dank.
So.
Und wir bleiben dran. So, wir schauen weiterhin mit liebevoll kritischem Blick hin. So, in diesem Sinne, allen einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs mit dabei sein, und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Macht's gut, Jungs.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.